Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Andrea Hollington. Ich bin heute an der Uni Mainz zu Gast bei Dr. Hauke Dorsch. Er ist der Leiter des Archivs für die Musik Afrikas und wird uns ein paar spannende Einblicke geben. Ja, lieber Hauke, vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen und ein bisschen sagen, was ist das Archiv für die Musik Afrikas? Was ist deine Rolle als Leiter des Archivs und was beinhaltet die Sammlung?
Hallo Andrea, herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast hier. Freut mich und mein Name ist Hauke Dorsch und ich leite das Archiv für die Musik Afrikas hier am Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Uni Mainz seit 2010 inzwischen, also 14 Jahre jetzt. War vorher an der Uni in Hamburg die meiste Zeit, habe in Hamburg studiert und da auch wurde auch promoviert dort. War danach noch in Bayreuth eine Zeit und danach in Southampton. In verschiedenen Projekten, die sich oft mit Musik oder Migration beschäftigt haben. Diaspora waren zentrale Themen für meine Forschung, so ab den sagen wir, späten 90ern. In Mainz bin ich dann eben 2010 gelandet, weil ich einer der wenigen Ethnologinnen in Deutschland war, der zu Musik eben geforscht hat als Ethnologe, also nicht eben aus einer musikwissenschaftlichen oder musikethnologischen Perspektive, sondern explizit ethnologischen Perspektive. Und weil es hier ja dieses Archiv einerseits sozusagen zur Universitätsbibliothek gehört, damals allerdings noch nicht, damals gehört es noch vollständig zum Institut für Ethnologie und Afrikastudien, war da auch immer der Wunsch, dass wir auch immer dieses Archiv leitet, eben auch Ethnologie unterrichtet. So. Und zwar in seiner Breite das Fach unterrichtet. Also nicht nur jetzt musikbezogene Themen macht, die ich auch immer versuche anzubieten, sondern eben auch zu anderen ethnologisch relevanten Themen. Also ich mache auch, was weiß ich, Anthropologie des Todes, Religionsethnologie, Kurse über Neoschamanismus oder Neopaganismus, Kurse, wie gesagt, natürlich über afrikanische Musik, über den Black Atlantic und die afrikanische Diaspora und. So, das sind im Großen, jetzt sehr verkürzt meine Themen, jetzt gerade eine Vorlesung zur Einführung in die Geschichte Afrikas, die allerdings noch nicht angefangen hat. Bin ich gespannt, wie die wird. Genau, das Archiv wurde 1991 von Wolfgang Bender hier in Mainz begründet. Wolfgang Bender hat eine interessante Vita, die in aller Kürze sozusagen mehrere Stationen umfasst. Also er hat eine Zeit lang bereits als Kind oder Jugendlicher mit seinen Eltern in Nigeria gelebt, war später nochmals Englischlehrer in Nigeria. Und in Nigeria hat es ihm besonders der Highlife, ein Musikgenre, was in der damaligen Zeit in Ghana und Nigeria besonders erfolgreich war, irgendwie extrem angetan. Und er hatte früh sich eine Plattensammlung zusammengestellt, hatte Ethnologie studiert, wollte dann in Bayreuth dieses Archiv für die moderne Musik Afrikas, wie er es nannte, also weil der Begriff populäre Musik ist schwierig, Popmusik und so weiter sind alles Begriffe, die sozusagen zu uneindeutig, zu unscharf waren und auch im afrikanischen Kontext oft nicht treffend sind und deswegen hat er den Begriff moderne Musik Afrikas gewählt. Wollte das in Bayreuth etablieren, was in der Form nicht gelungen ist, wie es geplant hat. Also er hatte eine Zeit lang da auch unterrichtet und kam mit seinen Platten dahin. Ein paar stehen da auch bis heute noch. Kam dann aber nach Mainz, als er auf Einladung von Professor Müller damals hier eine Stelle daneben bekam. Und vor allen Dingen auch die Räumlichkeiten, um so ein Archiv zu begründen in den Kellern des Instituts, in dem wir jetzt sogar sitzen. Während das Archiv schon lange nicht mehr hier ist, in einen mehrfach umgezogen ist inzwischen, kam das Archiv ziemlich schnell hier in den Institutskeller und hier im Forum der Uni. Und begann dann eine lange Geschichte. Wolfgang Bender spielte eine große Rolle in der Forschung populärer afrikanischer oder wie er es wie gesagt genannt hat, moderner afrikanischer Musik, weil er das eigentlich erste international wahrgenommene Überblicksbuch, Sweet Mother, hieß es nach einem Highlife-Titel. Ein Titel, der bis heute sehr erfolgreich ist. Ich habe es selbst mal in Ghana erleben können, dass eine Liveband Highlife spielte und kaum wurde Sweet Mother gespielt, füllte sich die Tanzfläche. Also das war so ein, was weiß ich, Tanzflächenkracher, wie wenn man hier, was weiß ich was, James Brown Sex Machine spielt, wo auch immer läuft auf die Tanzfläche stürzt. Das ist immer so ein Verzweiflungstat von DJs, ist, wenn ihnen nichts anderes mehr einfällt. Okay, da also Sweet Mother. Sweet Mother, da hatte er das richtige Gespür für sozusagen einen Hit. Und das Buch wurde auch sofort, nachdem es in Deutschland erschienen ist, in Französisch und auch Englisch übersetzt. Also sozusagen, Bender hat das Archiv eben 91 hier dann in Mainz begründet. Und bis 2008 geleitet, dann hat es kommissarisch Matthias Krings, hier Professor für populäre Kulturen Afrikas, geleitet, bis ich dann 2010 eben hierher kam. Und dann landete ich eben hier in Mainz.
Kannst du ein bisschen was darüber sagen, was die Sammlung des AMA beinhaltet?
Mhm. Also wir haben, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen jetzt genau sind, mit Zahlen bin ich immer nicht so gut, ich glaube wir sind jetzt irgendwo bei 18.000 oder so Tonträgern. die sozusagen alle gängigen Formate, also nicht die Uraltsachen, keine Wachswalzen, die findet man zum Beispiel in Berlin oder so im Programmarchiv, aber sozusagen ab Shellac-Platten ist alles da. Also wir haben Shellac-Platten, sehr viel aus Ghana, einige aus Nigeria und viele aus Tansania und Kenia, also von der Ostküste sehr viele, einige auch aus Südafrika. Shellac-Platten ist also das Medium, was existierte, bevor Vinyl sozusagen erfunden wurde oder genutzt wurde, um Platten zu pressen. Shellacs haben natürlich, also sind klangtechnisch schon noch etwas problematisch, also aus heutiger Sicht nicht gerade High Fidelity, sind vor allen Dingen aber auch sehr empfindliche Materialien. Also können schimmeln, können zerbrechen, zerkratzen einfach und so weiter und so fort. Also man muss die sozusagen sehr mit Vorsicht genießen. Auf diesen Shellac-Platten haben wir eben alles von, also vor allen Dingen eben populäre Musik, das ist halt der Schwerpunkt, eben die sogenannte moderne Musik. Es gibt einige wenige Feldaufnahmen, der Schwerpunkt liegt aber ganz klar an sowas wie urbaner Tanzmusik, wenn man so will. Das ist klar der Fokus, den dieses Archiv hier hat, und das macht es auch relativ ungewöhnlich, das gibt es eben selten. Und da steht eben, da sind die Shellacs also bereits voll dabei mit Highlife, frühen Highlife-Stücken, aber durchaus auch Tarab-Stücken.
Und von den Shellac-Platten abgesehen?
Es geht sozusagen weiter mit dem nächsten Format. Die Shellacs haben ja so bis in die, also Beginn der Unabhängigkeitsära ungefähr überlebt, also so bis in die 50er hinein. Dann wurden sie langsam von Single, das ist ja dann schon die Rock'n'Roll-Ära, wenn man so will. Shellac, das war noch eher die Jazz- und Swing-Ära, jetzt so mal international. Tatsächlich finden sich auch, das ist sehr interessant, unter den Shellac-Platten, also aus den Sammlungen, die seinerzeit, also noch lange vor meiner Zeit in Westafrika oder auch in Ostafrika angekauft worden, finden sich immer auch nordamerikanische und vor allen Dingen auch lateinamerikanische Aufnahmen, also kubanische Musik, was zum Beispiel Sexteto Matamoros oder was weiß ich. Und das ist interessant, weil sie damit sozusagen auch schon deutlich machen, dass wie sehr Geschmäcker da auch musikalisch globalisiert waren. Also dass dieselbe Musik in New York, in London und in, was weiß ich, Lagos gehört wurde. So, zum Teil. Also nicht vollständig. Es gab eben auch viele afrikanische Musik, die im globalen Norden kaum oder wenig gehört wurde und wenn dann meistens von Migranten. Umgekehrt aber sehr wohl, also gerade lateinamerikanische, nordamerikanische Musik, also eben Swing und Rumba und Cha-Cha-Cha und solche Sachen, eben sehr wohl auch in West- und Zentralafrika vor allem gehört wurden und später dann aber auch über die kongolesische Rumba auch nach Ostafrika wanderten. Dann kam sozusagen ab den 50ern kamen die Singles, also die ersten Vinylformate auf den Markt. Singles sind aber ja noch relativ kleine Platten, wo auf jede Seite ungefähr eins, maximal zwei Stücke passen. Und dann wurden die sogenannten LPs, also Longplayer, mit 33 Umdrehungen pro Minute, was vielleicht auch nochmal technisch interessant ist. Also Shellac-Platten haben 78 Umdrehungen pro Minute, Singles 45, Langspielplatten 33. Das heißt, sie werden immer langsamer, was sozusagen immer bessere Klangqualitäten ermöglicht. Dann natürlich kam, und das war für Afrika sehr zentral, noch zentraler vielleicht als für Europa oder Nordamerika oder sonst wie den globalen Norden, die Einführung der Tonkassette. Diese kleinen Kassetten, die klanglich eigentlich ein Rückschritt waren, also längst nicht so gut sind wie Vinyl, aber den massiven Vorteil haben, dass sie erstens robust sind. Also Vinyl zerkratzt natürlich auch. Also wenn man in irgendeiner staubigen Region lebt, Sahel oder so, hat man oft Probleme mit feinen Sandpartikeln oder sowas, die, wenn man nicht gut abgedichtete Räume hat, was viele Leute ja nicht unbedingt hatten, dann eben die Platten auch massiv beeinträchtigen können. Das fällt bei Kassetten quasi weg. Und vor allen Dingen zweiter Teil, es gab jetzt erstmals eine einfache Aufnahmetechnologie. Also man hatte Kassettenrekorder, wie der Name Rekorder schon andeutet, die eben nicht nur Abspiel-, sondern auch Aufnahmegeräte waren. Und es war damit möglich, also Musik zu kopieren. Also das Problem der Musikpiraterie ging da los, das dann massives wurde, besonders in der Zeit der CD und der ersten Downloads dann auch. Und es war eben also möglich, sozusagen Sachen sich selbst zusammenzustellen. Und da sagte ich ja, es spielt in Afrika eine größere Rolle, weil tatsächlich auf Märkten es Stände gab, wo man sich dann Songs quasi, also seine Best-of-Liste zusammenstellen lassen konnte. Also sagen Sie, lieber Herr Händler oder Frau Händlerin, aber meistens, oft waren die Musikhändler Männer, soweit ich das erinnere, zumindest. Ich hätte gern den und den und den und den und den Songs auf dieser Kassette, und die wurden dann von verschiedenen Kassetten dann zusammengemixt. Gab es im Westen auch so Best-of des Jahres, was weiß ich was, 85, 73 oder so. Aber im Westen waren die eben sozusagen fest vermarktet. Da konnte man sich die kaufen oder nicht. Auf afrikanischen Märkten war es eben möglich, sich diese Sachen zusammenzustellen zu lassen. Und das war natürlich dann auch ein riesiger Markt, der dann florierte. nach den, und wir sind jetzt also so in den 70er, 80er Jahren, das war so sozusagen, hat einen Boom. Und es war möglich, weil man keine hohen Ansprüche auf Soundgeschichten stellt, was vor allen Dingen für so abgelegene ländliche Räume gibt. Es war möglich, auch die und Leute, die traditionelle Musik gemacht haben, vor allen Dingen, für die war es interessant, also die vielleicht ein Saiteninstrument gespielt haben oder so und dazu gesungen. Für die war es dann natürlich auch möglich, mit dem Kassettenrekorder Aufnahmen zu machen. Und das hatte ich durchaus noch erlebt während meiner Forschung dann in den späten 90ern, frühen 2000ern, dass Leute also solche Aufnahmen, homemade Recordings auf Kassetten, also als Migranten in Deutschland dann hatten, weil sie sagten, ja, das sind klar aus meinem Dorf, die kennt sonst keiner. Also die würden nie international vermarktet. Die werden dann eben mit Kassetten um die Weltgeschichte geschickt.
Und solche Kassetten gibt es auch hier im Archiv?
Da haben wir reichlich, ja. Also Kassetten gibt es reichlich, haben wir auch tatsächlich schon einige geerbt. Eine große Sammlung vom Frobenius-Institut aus Frankfurt zum Beispiel. Zur Erwerbsgeschichte kommen wir vielleicht auch noch. Also da kommen immer mal Frankfurt hatte mal eine sehr schöne Ankaufspolitik gefahren. Die haben, also ich hatte ja von diesen Marktständen erzählt, da gab es also entweder Stände oder auch fliegende Händler. Und die hatten dann so Holzrahmen, die sie sozusagen links und rechts in ihrem Arm tragen konnten oder vor sich aufstellen konnten, wo dann die Kassetten schön aufgereiht waren, also mit dem Cover zu den potenziellen Käuferinnen und Käufern. Und da hatten die sozusagen so ein ganzes Set einschließlich der Rahmen mal in Ghana gekauft. Und das war natürlich sehr schön. Aber in Frankfurt ist da halt lange Jahre nichts mehr passiert. Und dann wurden die uns hier eben nach Mainz abgegeben. Dann das letzte Format, was jetzt noch erwähnenswert ist. Es sind noch kleinere Formate wie Acetatplatten und so weiter. Auf die sollten wir jetzt im Detail nicht eingehen. Das sind so Einfachpressungen, eigentlich Probepressungen, von denen wir auch ein paar haben. Nicht allzu viel, die sehr selten sind und extrem empfindlich. Also da kann sozusagen die Metallschicht, mit der die ja eben beschichtet sind, die kann eben abblättern. Das sind sehr empfindliche Formate. Und dann aber die vor allen Dingen das letzte sozusagen sich materialisierende Format, aber eben da gleichzeitig das erste digitale Format sind natürlich die CDs dann. Von denen haben wir auch reichlich. Die sind natürlich auch massiv dann im Westen verkauft worden. Also die CD ist ja in den 80ern eingeführt worden, kommt damit genau in das Jahrzehnt des Booms der World Music, die damit anfing, wo dann auch erstmals im großen Stil afrikanische Musik im globalen Norden verkauft wurde und für den globalen Norden vermarktet wurde. Was für eine Forschung sehr interessant ist, weil schon interessant ist, also wie wird afrikanische Musik vermarktet, wie wird sie präsentiert, Exotisierung, Traditionalisierung oder auch Modernisierung. Da gab es sehr verschiedene Ansätze, gerade im Kontext World Music. Und das passt eben zur Hochzeit der CD in den späten 80ern und die 90er bis eigentlich in die frühen 2000er hindurch. Das ist so die Ära, aus der wir sehr viel haben und durchaus auch viel Material, was eben auch im Westen verkauft wurde. Und wie gesagt, da ist es interessant, also sich die Produktion, die für den westlichen Markt ja, produziert wurden, zu vergleichen mit solchen, die für afrikanische lokale Märkte produziert sind. Sich da durchaus klanglich, aber auch in der Präsentation der Künstlerinnen unterscheiden können. So, damit haben wir jetzt alle Formate durch. Achso, eins noch, wir haben noch Zeitungsartikel, Ausschnitte, Zeitschriften, Sonderformate, also Bücher mit CDs und solche Geschichten, sowas gibt es dann auch noch. Ne? Und dieser Zeitschriften-Ausschnittkatalog, der ist schon recht beeindruckend, der wurde nie systematisch geführt, aber wesentlich umfangreicher, als wir es jetzt heute noch machen. Dadurch, dass heute aber auch das meiste im Internet auffindbar ist oder eben auch irgendwann nicht mehr, gehen wir dem jetzt nicht mehr systematisch nach. Aber es finden sich wirklich ganz spannende Materialien von verschiedenen Forschungsreisen, also aus allen möglichen Ecken Afrikas, aber auch Europas, ne? Matonge in Brüssel und so weiter und so fort.
Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen was darüber gesagt, wie das Archiv entstanden ist hier und über die Gründung des Archivs gesprochen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, wie die Sammlung im Laufe der Zeit gewachsen ist, nach was für Kriterien kamen da Stücke hinzu und wie ist das Archiv mit der Institutsgeschichte des IFEAS verbunden?
Mhm. Gut, fangen wir mit der Institutsgeschichte vielleicht an. Das ist ziemlich eindeutig und die ist schon spannend, also weil der Ernst Wilhelm Müller, der eben Wolfgang Bender hier eingeladen hat, ans Institut zu kommen, war ein sehr umtriebiger Professor in seiner Zeit. Also als er hier anfing, gab es eine Professur, als er in Rente ging, gab es vier. Also man kann sich vorstellen, wie geschickt der im Institution Building war, also wie der sozusagen dieses Institut ausgebaut hat, also sichergestellt. Die ethnografische Sammlung gab es bereits, als er hier anfing. Er hatte dann aber sichergestellt, dass die Jahnbibliothek für afrikanische Literaturen hier angesiedelt wird und bleibt und durch seine enge Zusammenarbeit mit Georg Dauer, Jazzforscher, hat er sichergestellt, dass, oder war interessiert an Musik und am Jazz an erster Stelle, aber durchaus dann auch an afrikanischer Musik. Und das Institut hier sollte, und auch gerade in Abgrenzung zum nahen Frankfurt, was ja oft so eine ethnohistorische Perspektive durchs Frobenius-Institut hatte, sollte es hier sehr, und aber durchaus auch einen starken Fokus auf Afrika als Forschungsregion, sollte es hier darum gehen, das moderne Afrika in irgendeiner Weise in Forschung und Lehre zu repräsentieren. Also den Staat, die Literatur und dann eben auch die Medien und die Musik. Und da kam ihm natürlich Wolfgang Bender genau recht. Und als das sozusagen mit der Ansiedlung in Bayreuth nicht geklappt hat, hat er ihn eben hierher eingeladen zu kommen und hat auch sichergestellt, dass er sowohl Räumlichkeiten als auch eine Stelle hatte, um also dieses Archiv hier zu etablieren. Wolfgang Bender war sehr gut vernetzt, also in der Welt der Musikethnologie. Also als ich hier 2010 anfing und Mainz sagten immer alle, ah ja, Bender, okay. Also der war sehr präsent auch im internationalen Raum und schaffte es also auf verschiedenen Ebenen an Sammlungen zu kommen. Also es gab sowohl Ankäufe von Schellackplatten, die in der Zeit liefen, als de facto kaum noch Abspielgeräte oder gar keine vielleicht sogar mehr in den vor allem west- und ostafrikanischen Ländern, wo Sachen angekauft wurden, zur Verfügung standen. Leute also vielfach froh waren, die Schellackplatten verkaufen zu können. Das waren dann die Sammlungen der Eltern oder Großeltern, von daher meistens der Eltern noch, die man also gern kapitalisierte, weil man eh nichts mehr damit anfangen konnte, weil die Abspiegel, also die Grammophone gab es einfach nicht mehr, waren irgendwann auch, halten ja auch nicht endlos. Andere Sammlungen, vieles Material stammt hier aus dem globalen Norden auch, also großer Schwung der Langspielplatten und auch etliche Singles kam von Radio France International, die irgendwann, späte 90er meine ich, einen großen Digitalisierungseuphorie-Schwung hatten und sagten, was brauchen wir jetzt hier noch blödes Vinyl, wir haben ja Digitalisate, also schmeißen das ganze Vinyl weg, wo dann Bender also mit einem kleinen Laster irgendwie nach Paris gefahren ist und da also schaufelweise Platten irgendwie gesammelt hat und auch noch an andere Institutionen abgegeben hat, also die sozusagen andere regionale Schwerpunkte hatten. Also viel, man hat gehört, dass die Leute bei Radio France International sich Jahre später die Krätze geärgert haben über diese Aktion. Zumal man heute inzwischen weiß, dass Vinyl wahrscheinlich länger hält als jedes Digitalisat, weil Digitalisate sozusagen durch die Migrationsnotwendigkeit, also durch und auch die müssen ja irgendwo gelagert werden, sich sozusagen auch da potenzielle Störungsfaktoren einschleichen können. Also Informationsverlust, wo es dann Lücken auf Songs gibt oder sowas. Was im Vinyl wirklich sehr selten ist. Also wenn Vinyl nicht viel abgespielt wird, passiert eigentlich relativ wenig mit diesen Materialien. Gut, jetzt stehen sie also hier. Ich hatte mal die absurde Situation, dass ein in Paris lebender kongolesischer Musiker seinen eigenen Platten hinterhergereist ist. Weil er erwähnte sie noch in Paris, fand dann raus, dass die Sachen nach Mainz gekommen sind und kam dann her. Und hat also hier mit Begeisterung haben wir ihm seine Platten und auch andere Musiker aus dem Kongo, Kongo-Brazzaville, überspielt. Und da hat er noch ein nettes kleines Lee Kembe-Konzert hier gegeben. War also sehr schön, ein schöner Aufenthalt. Was noch?
Wie sind die moderneren Tonträger dann hierher gekommen?
Die ganz regulär angekauft, die waren ja oft aus dem westlichen Markt erhältlich und auch immer sozusagen, das oft natürlich seminarbezogen, lehrbezogen und natürlich forschungsbezogen, klar. Oft habe ich Leute eben auch gebeten, und das muss bei Bender ganz ähnlich gewesen sein, also Leute, die irgendwo Forschungsaufenthalte in irgendeinem afrikanischen Land hatten, einfach mal einen Schwung aufzukaufen und mitzubringen auf dem Markt, ganz regulär. So sind die Sachen hierher gekommen. Das auf jeden Fall.
Und werden heute auch noch weitere Ankäufe getätigt?
Es gibt immer noch Ankäufe, also gerade von Materialien, wo es uns wichtig ist, dass die, und das ist ein Aspekt, diese ethischen Sachen, die können wir nachher auch nochmal diskutieren. Also gerade im Zeitalter, also in so einer, wenn wir so eine postkoloniale Perspektive darauf annehmen wollen und uns fragen, also was bedeutet das eigentlich, dass das Material hier alles im globalen Norden gesammelt wird? Also es gibt immer noch Ankäufe, die wir tätigen, zusehends von Privatsammlern, die Materialien ohnehin schon im globalen Norden haben. Also wo wir versuchen, dass das Material, also sicherzugehen, dass es eben nicht bei Privatsammlern bleibt, sondern hierher kommt, hier dann irgendwann digitalisiert werden kann und hoffentlich eines Tages auch online gestellt werden kann. Da stehen uns allerdings noch einige Hürden im Weg. Urheberschutzrechte, Copyright, sowas.
Jetzt hast du ja die postkoloniale Perspektive schon angesprochen. Es ist ja so, dass so Sammlungen und Museen vor allem in den letzten Jahren sehr oft aus kolonialkritischer Perspektive diskutiert werden. Kannst du noch was dazu sagen, wie das AMA hier verortet werden kann und welche wissenschaftsgeschichtlichen Einblicke man auch durch das AMA gewinnen kann?
Verortet, genau. Also der Vorteil des AMA ist es natürlich, dass es eine nachkoloniale Gründung ist. Also mit 91 sozusagen waren so gut wie alle afrikanischen Länder und Territorien unabhängig. Aber das wäre auch ein bisschen easy way out, weil trotzdem sitzen wir hier im globalen Norden. Und wie mal Basiko Kouyaté, ein Ngoni-Spieler aus Mali, als er hier durch die Sammlung ging, sagte, wow, wenn wir dieses Material mal in Mali hätten, davon ist nichts mehr bei uns. Ne? Also er war begeistert, also im positiven Sinne begeistert und hat gesagt, also die Wertschätzung seiner Kultur gegenüber und der Musik, die er hier sieht und wie gut diese Materialien gesammelt sind und so weiter. Also er hat sehr freundlich und sehr höflich ausgedrückt, aber man kann es natürlich auch genau negativ sehen und sagen, es steht eben hier, aber es steht nicht in Bamako. Und da haben die Leute eben nicht die Möglichkeit, das Material zu hören. Und dem würden wir halt schon lange auch gern entgegentreten, indem wir das Material einfach online verfügbar machen. Hatten dazu auch extra eine Konferenz eröffnet, wozu auch Kollegen also aus Ghana, aus Senegal, aus Nigeria, aus Tansania kamen, die also gerade der Kollege aus dem Senegal, der da im Copyright in der Behörde ist, die dafür so Urheberschutzrechte zuständig ist, war sehr skeptisch am Anfang. Als er dann aber die Sammlung gesehen hat und wie sie auch geführt ist, also wie systematisch und gut zugänglich und so weiter, hat dann quasi 180 Drahtdrehung gemacht und gesagt, naja, das ist ja, wie ich es eben auch schon gesagt habe, das ist ja eine postkoloniale Sammlung, ist ja alles nach sozusagen nach der Kolonialzeit, es ist ja toll, was ihr macht, wir müssen unbedingt was zusammen machen. So, das hat sich bis heute zwar nicht realisiert, wir waren lange im Austausch, wollten was am Musée de Civilisation Noire in Dakar machen, hat aber bis heute leider noch nicht geklappt, aber wer weiß, vielleicht wird es ja nochmal eines Tages was. Also sozusagen eine Klanginstallation oder eine Anhörstation oder sowas in der Richtung. Ne? Das wären sozusagen Sachen der Zusammenarbeit, die wir machen wollen. Die Hauptmöglichkeit, die ich sehe, ist natürlich, das Material online zugänglich zu machen, was extrem spannend wäre. Also für Musikerinnen Material aus den 60er, 70er, 50er Jahren zu hören. Was wir jetzt stattdessen machen, ist, dass wir jetzt so ein Artist-in-Residency-Programm haben. Also jetzt werden im Juni zwei Künstlerinnen, und zwar aus Kenia und aus Nigeria kommen, Janice und Tammy. Und die werden mit den Materialien arbeiten. Wir hatten bereits den One Key aus Ruanda, der jetzt Anfang des Jahres hier war und im Februar und ebenfalls sozusagen, kommt sozusagen aus dem Hip-Hop-Kontext und hat sozusagen verschiedene Musiken aus Äthiopien, aus Mali, aus Ruanda quasi sozusagen neu interpretiert, beziehungsweise Soundbites genommen und Schnipsel gesampled, damit gearbeitet, mit Beats unterlegt, ein bisschen dazu gerappt, solche Sachen gemacht. Letztes Jahr kamen bereits zwei Musikerinnen, zwar aus Uganda und Südafrika, Nonko Piri und Sharon Obango, und die hatten beide auch sehr abstrakt mit der Musik gearbeitet. Also die haben sehr mit Klängen gearbeitet und das sehr abstrakt gemacht. Yes. Also das ist sozusagen eine Sache, wie wir versuchen, diese Idee, die wir haben, das Material zugänglich zu machen und dass es auch für Musikerinnen eine Form der Inspiration sein kann. Das versuchen wir so zumindest im Kleinen punktuell umzusetzen. Wie gesagt, der andere Schritt wäre natürlich wesentlich interessanter, es einer viel größeren Zahl zugänglich zu machen, indem das Material online verfügbar ist. Da sind wir aber noch nicht. Dazu hatten wir extra mal eine Konferenz gemacht mit der leider jüngst verstorbenen Ute Röschenthaler, mit der wir sozusagen genau die Idee hatten, die juristischen Probleme mal anzugehen. Alle Juristen sagen immer nur Grauzone, aber Grauzone könnte ja auch heißen, man kann auch mal was ausprobieren. Aber ausprobieren kann eben auch heißen, dass man massive Strafzahlungen befürchten muss. Und deswegen sind wir da noch nicht so weit, wie wir gern wären in dem Bereich. Und da sehe ich vor allen Dingen die Möglichkeit. Was wir sonst forschungsmäßig jetzt gerade machen, ist dieses berühmte Costima-Projekt, Counter-Hegemonic Voice oder Konterhegemoniale Stimmen in Musikarchiven, was wir jetzt zusammen mit dem Center for World Music in Hildesheim und dem Europäischen Zentrum für jüdische Musik in Hannover machen. Da arbeiten wir eben daran, in Archiven liegende, potenziell politisch kritische Materialien so aufzuarbeiten, also mit Doktorandinnen. Ja. Mhm.
Wie können denn interessierte Menschen das Archiv nutzen?
Wie, indem sie sich melden, am besten bei mir. Wir haben jetzt zwar Öffnungszeiten, aber da dieses Kostima-Projekt jetzt gerade massiv mit Digitalisierung von Materialien beschäftigt ist, also bei uns hier geht es um kongolesische Musik aus der Mobutu-Ära, wo es darum geht, wie eigentlich politische Kritik in alltäglichen Texten, in Liebesliedern, in solchen Sachen versteckt ist, das Material aufzuarbeiten. Da sind wir jetzt beschäftigt, da sind wir jetzt im großen Stil am Digitalisieren. Aber deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass Leute sich vorher anmelden, sich am besten mit mir in Kontakt setzen. Wir finden auch Kontakte sonst auf der Website und dann eben herkommen und sich das Archiv ansehen.
Also grundsätzlich steht es allen offen?
Ja, grundsätzlich steht es allen offen. Man kann sich die Sachen ansehen, man kann natürlich in die Musik reinhören, das ist sicherlich spannendere. Vieles Material ist ja bereits digitalisiert, also auch gerade die Shellacs, also da war es auch eine, sagen wir mal, Überlebensnotwendigkeit, dass das Material digitalisiert wird.
Das heißt, man kann die digitalisierten Sachen dann hier
auch gut auch anhören, ganz gut genau. Anhören. Ja, aber wir haben natürlich auch Plattenspieler, wir haben sogar eben auch einen Shellac-Plattenspieler, wir haben Tonbänder, wir haben Kassettenrekorder. Also es lassen sich verschiedene Formate hier anhören. CD-Player sowieso, klar.
Okay. Dann vielleicht noch abschließend. Was würdest du sagen, ist das Besondere am AMA? Welche Highlights hat das AMA zu bieten? Und was sind deine persönlichen Lieblingsstücke?
Okay. Persönliche Lieblingsstücke, schwierig, je nachdem welcher Kontext. Also so privat höre ich gern Chora-Musik. Vielleicht nicht ganz überraschend, wenn man über Griots gearbeitet hat, wo die Chora sozusagen eins der zentralen Instrumente ist in bestimmten Regionen. Es gibt natürlich großartige Musik zu tanzen. Es gibt großartige Stücke von Miriam Makeba, die die Apartheid in Südafrika thematisieren, anklagen, drastisch anklagen. Also da gibt es, je nachdem, es gibt schöne Stücke, die sozusagen auch Rückbezug auf kolonialen oder antikolonialen Widerstand leisten, beim Bea Jazz National zum Beispiel. Also die Liste ist eigentlich endlos. Fela Kuti kann mich sehr begeistern in bestimmten Momenten. Äthiopischer Jazz, da gibt es fantastische Sachen. Südafrikanischer Jazz übrigens auch, viel zu wenig wahrgenommen, habe ich manchmal das Gefühl. Und. Die Besonderheit natürlich des Archivs, wie gesagt, ist, dass eben populäre Musik oder moderne Musik, wie Bender es genannt hat, im Vordergrund stand und auch nach wie vor steht des Sammelns. Das ist sicherlich einzigartig und besonders eben auch, dass auch wenn es großartige Archive in Afrika selbst gibt, in Ghana zum Beispiel, in Südafrika, haben die oft doch einen regionalen Schwerpunkt, während wir ja schon den Anspruch zumindest haben, dass der Kontinent in seiner ganzen Breite, sogar auch Nordafrika, vertreten sind. Was besonders ist, was gerade neu besonders ist, ist, dass wir jetzt auch die AMA Lounge haben, also so eine, die mit dem Sammlungsschaukasten, in dem sich alle Universitätssammlungen präsentieren, es auch die Möglichkeit gibt, also sich sehr gechillt auf den Sofa zu werfen, in einem sehr sonnendurchfluteten Raum, in der Nähe der Zentralbibliothek oder genau gesagt Durchgang von Zentralbibliothek und Georg-Forster-Gebäude, um konkret zu werden. Georg Forster hat eine Mainzer Geschichte, deswegen sind sehr viele Bauten hier nach ihm benannt. Da sitzt man also schön und kann der Chora-Musik lauschen. Wir haben bisher nur eine Playlist, die AMA Lounge ist im letzten Herbst gegründet, wir müssen jetzt, oder installiert worden, wir müssen jetzt mal weitere Playlists irgendwie in Angriff nehmen, aber im Moment ist so viel zu tun, dass wir zu sowas also kaum kommen. Aber die Chora-Playlist ist schon mal sehr schön. Also was wir da machen, ist sozusagen kurz die Stücke vorzustellen, die Künstlerinnen vorzustellen und dann eben, also das ist so eine Playlist mit 30 Stücken, sehr gechillt, kann sich schön zurücklehnen und der Musik lauschen. So, eins der vielen Highlights. Die anderen Highlights sind natürlich seltene Platten, die wir haben. Besondere Aufnahmen von, was weiß ich, Festtag 77 oder vom anderen Festivals in den 60ern. Frühen panafrikanischen Festivals. Solche Sachen.
Okay, super. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung und viel Erfolg.